Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Echo der Zeit. Und das sind unsere Themen. Erstklassiger Freispruch. Das Bundesstrafgericht entlastet Ex-Bankier Hollenweger von allen Vorwürfen. Die Bundesanwaltschaft ist blamiert. Wir schauen uns das Urteil von Bellinzona näher an und bringen Reaktionen aus dem Bundeshaus. Dann Energiewende Deutschland. Die Parteien überbieten sich mit Ausstiegswünschen zur Atomkraft. Verschärfte Repression. Die chinesische Führung geht rigoros gegen ihre Kritiker vor und der Künstler Ai Weiwei bleibt verschwunden. Und schließlich ein Blick in die Dunkelkammer der Schweiz. Zum Tod des ehemaligen Geheimdienstchefs Albert Bachmann sprechen wir mit einem zeitweiligen Weggefährten. Echo der Zeit, am Mikrofon Ursula Hürzeler. Und jetzt Stefan Wüthrich mit den Nachrichten.
Das Bundesstrafgericht in Bellinzona hat Oskar Hollenweger vollumfänglich freigesprochen. Der 67-jährige Ex-Bankier erhält 35'000 Franken Genugtuung und eine Entschädigung von fast 400'000 Franken für seine Kosten. Die Bundesanwaltschaft hatte Hollenweger unter anderem Geldwäscherei, Urkundenfälschung und Bestechung vorgeworfen. Keine dieser Straftaten habe sie beweisen können, meinten die Richter in Bellinzona. Hollenwegers Anwalt zeigte sich erfreut über das Urteil, er hatte einen vollumfänglichen Freispruch verlangt. Die Bundesanwaltschaft als Klägerin überlegt sich, das Urteil ans Bundesgericht weiterzuziehen. Bundesrätin Evelyn Wittmer-Schlumpf hat die neuen Regeln für die Grossbanken verteidigt. Strenge Regeln seien nötig, um ein zweites Debakel wie bei der UBS vor 2,5 Jahren zu verhindern, sagte die Finanzministerin im Tagesgespräch von Schweizer Radio DRS. An die Adresse von UBS-Chef Oswald Grübel sagte Wittmer-Schlumpf, sie wundere sich über die Forderung, der Staat solle sich nicht ins Bankengeschäft einmischen. Und dies nur 2,5 Jahre, nachdem dieser Staat die UBS gerettet habe. Die PostFinance zieht das Urteil wegen Geldwäscherei an das Solothurner Obergericht weiter. Das Amtsgericht Solothurn verurteilte die PostFinance zu einer Buße von 250'000 Franken. Die PostFinance hatte einer Einzelperson an einem Schalter 4,6 Millionen Franken bar ausbezahlt. Von diesem Geld fehlt seither jede Spur. Das Amtsgericht war der Ansicht, die PostFinance hätte vor der Auszahlung Abklärungen machen müssen. Die PostFinance rechtfertigt sich, die Mitarbeiter am Schalter hätten sich korrekt verhalten. Die Fischer am Bieler See, am Murten und am Neuenburger See müssen es in Kauf nehmen, dass sie wegen der Kormorane weniger Fische fangen. Das hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden. Es hält fest, dass den Berufsfischern wegen der Vögel zwar ein gewisser Schaden entsteht, dieser sei aber zumutbar. Maßnahmen, um die Vermehrung der Kormorane einzudämmen, seien deswegen nicht gerechtfertigt. Das Bundesamt für Umwelt hatte den Kantonen erlaubt, unter anderem Uferbarrieren zu bauen und alte Nester zu entfernen. Der US-Computerkonzern Apple weist einen Rekordgewinn aus und sieht sich gleichzeitig mit Datenschutzproblemen konfrontiert. Apples iPhone und das iPad speichern die Aufenthaltsorte ihrer Nutzer über Monate. Datenschützer und Politiker fordern Apple auf, diese Praxis zu ändern. Für das abgelaufene Quartal weist Apple gemäß eigenen Angaben einen Gewinn von $6 Milliarden aus, fast eine Verdoppelung gegenüber dem Vorjahresquartal. Der Umsatz stieg um mehr als 80% auf fast $25 Milliarden. Auch der weltgrößte Handyhersteller Nokia hat im ersten Quartal Umsatz und Gewinn gesteigert. Der finnische Konzern verdiente 230 Millionen Euro, fast ein Drittel mehr als vor einem Jahr. Der Umsatz legte um 9% zu auf rund 10,5 Milliarden. In Syrien hat Präsident Assad den Ausnahmezustand offiziell aufgehoben. Damit wird der Beschluss der Regierung vom Dienstag rechtswirksam. Der Ausnahmezustand hatte fast 50 Jahre gegolten. Präsident Assad bestimmte zudem, dass Demonstrationen legal sind, wenn sie vom Innenministerium bewilligt werden. Damit sind wichtige Forderungen der Protestbewegung in Syrien erfüllt. Dennoch soll es morgen nach den Mittagsgebeten neue Massenproteste geben. Die Demonstranten fordern Assads Rücktritt. Rund um das Atomkraftwerk Fukushima in Japan gilt nun eine dauerhafte Sperrzone im Umkreis von 20 Kilometern. Diese Zone darf ohne Bewilligung niemand betreten. Die Umgebung des AKWs galt schon vorher als Sperrgebiet, ehemalige Bewohner kehrten jedoch immer wieder dorthin zurück. Unterdessen werden weitere Nachbeben aus Japan gemeldet. Das heftigste erreichte laut der US-Erdbebenwarte die Stärke von 6,1. Das Epizentrum lag 60 Kilometer östlich von Tokio. Zuvor waren vor der Ostküste 4 leicht schwächere Beben registriert worden. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.457 Punkten plus 0,2%. Und in New York steht der Dow Jones Index bei 12.484 Punkten plus 0,3%. Der Euro wird zu einem Franken 28,67 gehandelt, der Dollar zu 88,26 Rappen. Und das Wetter. Morgen Karfreitag scheint weiterhin die Sonne. Die Quellwolken über den Bergen bleiben meist klein. Die Temperaturen erreichen in der ganzen Schweiz Höchstwerte zwischen 22 und 25 Grad. Am Karsamstag bleibt es sonnig und warm. Gegen Abend sind im Westen und im Süden erste lokale Schauer möglich. Am Ostersonntag und Montag gibt es vermehrt Quellwolken und tagsüber lokale Platzregen oder Gewitter. Die Temperaturen gehen dann auf 20 bis 22 Grad zurück.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS 1 und DRS 4 News. Und so geht's hier weiter. Persilschein aus Bellinzona. Der ehemalige Privatbankier Oskar Hollenweger wird von Geldwäscherei und Bestechungsvorwürfen freigesprochen. Das Urteil im Detail und die Reaktionen darauf. Dann Schadensbegrenzung. Die Schweiz versucht, mit den USA einen neuen Bankendeal auszuhandeln. Ein Spion mit Charisma zum Tod von Albert Bachmann, dem Ex-Oberst im Generalstab. Ausstieg jetzt. In Deutschland wollen alle weg vom Atom, koste es, was es wolle. Brüssel am Pranger. Eine prominente Häme-Schrift und die Widerrede darauf. Und schließlich Repression in China. Wir fragen den deutschen Autor und China-Kenner Thielmann Spengler, was der Westen dafür tun kann, damit der Künstler Ai Weiwei wieder freikommt. Echo der Zeit. Eine Sendung, die wir auch als Podcast anbieten. Mehr dazu auf unserer Website echo.drs.ch. Es ging angeblich um Drogengeld, Bestechung, Fälschung, sogar ein verdeckter Ermittler wurde mobilisiert. 8 Jahre lang hat die Affäre Hollenweger die Justiz beschäftigt und die Politik. Doch die Bundesanwaltschaft erlitt heute vor Bundesstrafgericht eine schwere Niederlage. Der ehemalige Bankier wird freigesprochen und erhält Entschädigung. Aus Bellinzona, Alexander Grass.
Die 8 Jahre Verfahrensdauer haben bei Oskar Hollenweger einen immensen Reputationsschaden angerichtet. Doch heute wurde er rehabilitiert. So sieht ein Freispruch erster Klasse aus. Selber hat Hollenweger nicht Stellung nehmen wollen. Dafür sprach nach dem Freispruch heute sein Verteidiger Lorenz Erni.
Herr Hollenweger ist natürlich, das können Sie sich vorstellen, außerordentlich erleichtert über den Ausgang dieses Verfahrens. Und auch ich bin sehr froh, Sie haben ja gehört, das Gericht ist praktisch vollumfänglich meinen Argumenten gefolgt.
Die Urteilsbegründung von Gerichtspräsident Peter Popp geriet zur scharfen Kritik an der Bundesanwaltschaft. Der Einsatz des kolumbianischen Drogenhändlers Ramos als verdeckter Ermittler sei eindeutig rechtswidrig gewesen. Ramos hätte sich nur passiv verhalten dürfen, in Wirklichkeit aber habe Ramos die Initiative als Anstifter ergriffen. Noch schlimmer, beim Antrag zur Bewilligung von Telefonkontrollen habe die Bundeskriminalpolizei eindeutig falsche Angaben gemacht. Die auf illegale Weise gewonnenen Beweise seien allesamt ungültig. Lorenz Ernis Verteidigungsstrategie ist also aufgegangen.
Ich hatte ja 2 Ebenen. Ich habe einerseits natürlich mit formalen Argumenten habe ich vorgebracht und dann habe ich aber mich ja auch mit den Vorwürfen materiell auseinandergesetzt. Und so habe ich eigentlich versucht, alle Punkte anzufechten.
Der Freispruch kam aber nicht nur wegen den zurückgewiesenen Beweisen. Ein Teil der Tatvorwürfe ist nach 8 Jahren Verfahrensdauer verjährt. Die Anklage habe den Nachweis für Urkundenfälschungen nicht erbracht. Bei den schwarzen Kassen für den Alstom-Konzern säßen die Haupttäter in Frankreich, dort sei die Angelegenheit verjährt und so könne ein Gehilfe in der Schweiz nicht verurteilt werden. Beweise für den Tatbestand der Bestechung fehlten. Geldwäscherei könne nicht vorliegen, weil keine verbrecherische Vortat nachgewiesen worden sei. Lorenz Erni.
Es ist ein eindeutiger Freispruch, den das Gericht gefällt hat, und mit dem bin ich zufrieden.
Ein hartes Verdikt für die Bundesanwaltschaft, die sich im Fall Hohlenweger schon längst an den Pranger gestellt sieht. Doch der Staatsanwalt des Bundes, Lienhard Ochsner, reagierte auch heute angriffig.
Bellinzona ist nicht der Vatikan. Hier herrscht nicht Unfehlbarkeit, allerdings auch bei der Bundesanwaltschaft nicht. Wir werden nach Eingang der schriftlichen Begründung mit der gebotenen Sorgfalt prüfen, ob der Entscheid weiterzuziehen ist, und zwar an das Bundesgericht.
Es sei normal, dass Leute aus dem kriminellen Milieu, so wie Ramos, den Strafverfolgungsbehörden Informationen lieferten, bekräftigt Ochsner. Vergleichbare Verdachtslagen hätten zu Schuldsprüchen geführt. Doch diesmal ist die Anklage wegen eines verdeckten Ermittlers gescheitert.
Also in der Kritik steht sowohl sicher auch die Bundeskriminalpolizei wie auch die Bundesanwaltschaft. Das ist eine Kaskade. Zunächst die Verdachtslage ungenügend. Damit wird auch der Einsatz des verdeckten Ermittlers hinfällig. Damit sind die weiteren Maßnahmen, Hausdurchsuchungen in Frage gestellt und damit ist dem Verfahren das Beweisfundament entzogen.
Über die politischen Folgen des Freispruchs mag Ochsner nicht spekulieren. Während der Voruntersuchung seien Fehler passiert, räumt Ochsner jedoch ein. Die Selbstkritik bei der Bundesanwaltschaft sei, dass Verfahren rascher ablaufen müssten, dass man klären müsse, wo die Verantwortung liege für die Ermittlungen bei der Bundeskriminalpolizei und bei der Bundesanwaltschaft.
Alexander Grass. Bellinzona sei nicht der Vatikan, sagt also der Staatsanwalt des Bundes und prüft einen Weiterzug. Dennoch, das Urteil ist ohne Zweifel ein harter Schlag für die Bundesanwaltschaft und könnte sehr wohl auch politische Konsequenzen haben. Reaktionen aus dem Bundeshaus im Beitrag von Elisabeth Pestalozzi.
Seit der Fall Hohlenweger läuft, sorgt er für Schlagzeilen mit massiven Konsequenzen. Der verantwortliche Bundesanwalt Valentin Rohrschacher musste wegen des Einsatzes des kolumbianischen Drogenhändlers Ramos zurücktreten. Und bei der Abwahl von Bundesrat Christoph Blocher dürfte der Fall eine Rolle gespielt haben. Jetzt stellt sich die Frage, kostet die Akte Hohlenweger auch dem jetzigen Bundesanwalt Erwin Bayland den Kopf? Und welche Folgen hat das Urteil für die Bundesanwaltschaft? Ausgerechnet in knapp 2 Monaten nämlich muss das Parlament zum ersten Mal darüber entscheiden, ob es den Bundesanwalt wieder wählt oder nicht. Für die Rechtsexperten des Parlaments ist klar, nach dem happigen Urteil gegen die Bundesanwaltschaft und der massiven Kritik an ihrem Gebaren kann man nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Der grüne Nationalrat Daniel Fischer.
Ich denke, es ist ein Debakel für die Bundesanwaltschaft, für die Anklage. Deutlicher ist selten gesprochen worden von einem Gerichtspräsident, was über die Anklage und das Anklagefundament hält.
Kurt Fluri von der FDP schüttelt den Kopf.
Das ist natürlich nie ein gutes Licht für eine Bundesanwaltschaft oder eine Staatsanwaltschaft, wenn ihr vorgeworfen wird, man hätte möglicherweise gar nicht die Ermittlungen so durchführen dürfen, wie sie gemacht worden sind. Das ist ein krasser Verfahrensfehler.
Und Luzi Stamm von der SVP empört sich.
Dass man einen Drogendelinquenten als verdeckten Ermittler beizieht und diesen offenbar sogar noch bezahlt, das sind ja eigentlich unglaubliche Geschichten.
Die Rolle des Drogenhändlers Ramos könnte denn auch zum Stolperstein für Bundesanwalt Erwin Bayler werden. Denn er ist nicht nur der heutige oberste Verantwortliche der jetzt so heftig kritisierten Bundesanwaltschaft. Er soll auch als früher Chef der Bundeskriminalpolizei den Einsatz des dubiosen V-Mannes genehmigt haben. Kurt Fluri sagt denn auch,
mit Sicherheit muss man sagen, dass die Stellung des Bundesanwaltes sicher nicht gestärkt worden ist durch dieses Urteil.
Und keiner der anderen Befragten widerspricht. Die allfällige Nichtwiederwahl von Beyeler könnte eine Konsequenz aus dem heutigen Freispruch sein. Aber auch die Bundesanwaltschaft als Ganze muss sich auf Konsequenzen gefasst machen. Zumal es nicht der erste große Fall ist, bei dem die Arbeit der Bundesanwaltschaft auf Kritik stößt. Daniel Fischer.
Also da muss man sich auch über die ganze Prozess- und Anklageführung wahrscheinlich schon Gedanken machen und auch Gedanken darüber machen, ob es richtig ist, solche Fälle so aufzubauschen im Vorfeld.
Für SP-Nationalrätin Anita Tanay, die Präsidentin der Rechtskommission, ist die Rolle der Bundesanwaltschaft im Fall Hohlenweger ein klarer Fall für die neu geschaffene Aufsichtskommission über die Bundesanwaltschaft.
Hier ist einiges schiefgelaufen und es besteht großer Überprüfungsbedarf.
Die Forderung nach einer Überprüfung der Bundesanwaltschaft und auch der Rolle des Bundesanwalts kommt nicht nur aus der Politik. Auch Strafrechtsprofessor Marc Piet betont.
Ich glaube, die Bundesanwaltschaft muss vermutlich grundsätzlich über die Bücher gehen, was Wirtschaftsstrafrecht anbelangt, sich überlegen, in welchen Fällen man wie tätig werden soll. Viele solche Fälle kann man sich nicht mehr leisten.
So, Marc Piet. Der Fall Hohlenweger ist also mit dem heutigen Urteil eindeutig auch zum Fall Bundesanwaltschaft geworden.
So viel zum Freispruch von Oskar Hohlenweger. Sie hörten Elisabeth Pestalozzi. Der Chef des Staatssekretariats für internationale Finanzfragen, Michael Ambühl, kam vor ein paar Tagen von einer heiklen Mission in Washington zurück. Nach Anklagen gegen einzelne Schweizer Banker befürchteten Bund und Banken nämlich eine neue Offensive der US-Steuerbehörden. Nun sucht Bern den Dialog und offenbar einen neuen Steuerdeal mit den USA. Priscilla Imboden.
Offiziell bestätigen will es niemand. Doch an der Bahnhofstrasse munkelt man, dass die Schweiz mit den USA wieder über sensible Themen verhandelt. Und wieder gilt es ernst. Die US-Justiz verfügt über detaillierte Aussagen rund 15.000 reuiger Steuersünder. Diesen Fundus an Informationen weidet sie nun stückweise aus. So kam es zu den Anklagen gegen die vier ehemaligen Credit Suisse-Banker. Weitere Schweizer Banken seien unter Beobachtung, sagt der US-Steueranwalt Scott Michael, der ehemalige UBS-Kunden berät. Aber die Kapazität der Strafverfolgungsbehörden sei begrenzt, deshalb sei ein globaler Deal mit der Schweiz aus US-Sicht sinnvoll.
The notion of solving the problem through a global deal rather than continuing to invest those resources in persistent and continuing enforcement activity would make a lot of sense.
Auch die Schweiz hat ein lebhaftes Interesse daran, eine Globallösung mit den USA zu finden. Denn Untersuchungen der US-Behörden betreffen vermutlich rund 10 Schweizer Banken. Aus der Anklageschrift gegen die ehemaligen CS-Banker geht hervor, dass die US-Justiz der jüngsten Spur unversteuerter Gelder folgt. Sie sucht nach jenen Banken, die während der UBS-Affäre, als sich viele Schweizer Banken aus dem US-Offshore-Geschäft zurückzogen, das unversteuerte Geld annahmen. Unter Verdacht steht da etwa die Zürcher Privatbank Merki Baumann oder auch die neue Zürcher Bank. Sie hat mit Verweis auf das Verfahren in den USA Konkurs angemeldet. Auch die Basler Kantonalbank ist im Visier der amerikanischen Justizbehörden. Das ist höchst unangenehm, nicht nur für die betroffenen Finanzinstitute, sondern für den gesamten helvetischen Bankenplatz. Jede Bank, die jemals US-Kunden beraten hat, läuft Gefahr, mit in den Strudel gerissen zu werden, sagt Martin Scholl, Chef der Zürcher Kantonalbank, heute in einem Interview mit der Handelszeitung. Deshalb brauche es eine Globallösung. Dass Bundesbern dies nun anstrebt, um das Steuerhinterziehungsproblem der Schweizer Banken in den USA endgültig aus der Welt zu schaffen, bestätigt ein hochrangiger Finanzplatz-Insider. US-Steueranwalt Scott Michael sagt, was ein solches Abkommen beinhalten könnte.
I think a global settlement would likely include a financial component. I think it would also include a component with regard to compliance going forward, certain procedures and compliance steps that would be required.
Sehr wahrscheinlich werde es eine Geldzahlung beinhalten. Die Frage sei, wie hoch, ob rückwirkend, für wie lange. Da könnte eine Einigung gefunden werden, mutmaßt Michael. Mehr Zündstoff berge ein weiterer Punkt.
Disclosure is likely to be the most difficult issue. You know, I think the notion from the US perspective.
Die USA würden weitere Bankkundendaten verlangen. Das wäre aus Schweizer Sicht äußerst heikel, wie die ganzen Wirren um den UBS-Staatsvertrag zeigten. Deshalb werden die Schweizer Diplomaten wohl versuchen, eine Lösung zu finden, die nicht wieder vors Parlament muss. Nur mit viel Kreativität und äußerstem Verhandlungsgeschick wäre so etwas erreichbar. Staatssekretär Michael Ambühl ist gefordert.
Der Beitrag von Priscilla Imboden. Sie hören Echo der Zeit und mit diesen Themen geht es weiter. Dem verstorbenen Oberspion Bachmann, der umstrittenen Atomkraft in Deutschland, dem beliebten Lästern über Brüssel und dem verschwundenen Künstler Ai Weiwei. Geheimdienstchefs agieren gern im Dunkeln, das bringt schon der Job mit sich. Doch für Albert Bachmann, Oberst im Generalstab, war es damit in den 80er Jahren schlagartig vorbei. Während Monaten irrlichtete er durch die Medien als Oberspion der Nation, als Vaterlandsschützer mit wenig Fortun. Albert Bachmann ließ unter anderem die Widerstandsfähigkeit Österreichs auskundschaften, wobei Agent Schilling dabei prompt entdeckt wurde und Oberst Bachmann kaufte in Irland eine krisensichere Fluchtburg für den Bundesrat. Vor ein paar Tagen ist der einstige Geheimdienstchef mit 81 Jahren gestorben. Für uns Anlass, nochmals auf ihn und die damalige Zeit zurückzuschauen. Bruno Lezzi, Militärexperte der NZZ und ehemaliger Mitarbeiter der Untergruppe Nachrichtendienst und Abwehr im EMD, hat Albert Bachmann persönlich gekannt. Ich habe ihn gefragt, wie er denn Bachmann damals erlebt habe.
Ja, Albert Bachmann war eine faszinierende Gestalt in dieser doch sehr militarisierten Welt des damaligen EMD. Ein Mann, der frischen Wind hineinbrachte, der Leute zum Motivieren verstand, sie zu Arbeitsleistungen antreiben konnte, obwohl dann eigentlich fast nichts realisiert wurde, aber das hat man erst später gemerkt. Er konnte dann aber auch Leute instrumentalisieren für seine Zwecke und wenn sie ihm nicht gehorchten, dann konnte er auch ziemlich rücksichtslos werden zur Verfolgung seiner eigenen Ziele.
Er inszenierte sich ja gerne als Gentleman-Typ, englischer Lord mit Pfeife und Schnauz. Woher kam dieser Drang nach einem Hauch James Bond?
Ja, das hat er eigentlich sehr schön vorgelebt, nicht diese Nachrichtenromantik. Und bei vielen hat die noch mitgespielt, aber er hat sie gepflegt. Auch sein Haus in Rickisberg, er hat den Landedelmann sehr gut gespielt.
Es war die Zeit des Kalten Kriegs mit der Angst vor Kommunismus, überrollt zu werden von der Linken, der fünften Kolonne. War Bachmann hier einfach ein typischer Vertreter jener Zeit oder eben doch gefährlicher?
Wie Bachmann dachten etliche Leute nicht. Man bereite sich damals auf den großen Krieg in Europa vor. Die ganze Konzeption der Schweizer Armee war darauf angelegt. Und so wie Bachmann lebten viele in dieser Welt der militärischen Vorbereitung. Und Bachmann war in diesem Sinne typisch, aber nicht als Mensch. Also ihm fehlte das Verbohrte. Er hat eigentlich den Eindruck nach außen dann nicht erweckt, ein kalter Krieger zu sein, hat auch ideologisch eigentlich nie gesprochen, nicht?
Aber stramm antikommunistisch war Bachmann ja schon.
Das war er schon.
Eben, und vielleicht war das der Grund, weshalb er weitgehend freischalten und walten konnte, wie er wollte, fernab politischer Kontrolle.
Man kann das nicht ganz genau so sagen. Natürlich hat ihm dieser streng geheime Bereich des Spezialdienstes damals, der späteren Widerstandsorganisation, des außerordentlichen Nachrichtendienstes und der Übernahme von Restbeständen des Büro Hausermann aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges, das hat ihm natürlich einen gewissen Freiraum offen gelassen. Und dann kommt dazu, dass Bachmann über sehr gute Beziehungen zu sehr hohen Offizieren, zu Politikern von Stadt verfügt hatte und das hat ihm irgendwie diesen Raum noch erweitert. Aber kontrolliert wurde oder Versuch wurde unternommen, ihn zu kontrollieren. Ich erinnere mich gut, dass mein damaliger Chef, Divisner Ochsner, immer wieder Weisungen erlassen hat, nach neuen Persönlichkeiten gesucht hat, um diese Bereiche aus einer Hand zu nehmen und zu entflechten. Aber dann ist die Affäre Schilling zu rasch gekommen und man konnte die Pläne, die man hatte und die Konzepte nicht mehr realisieren.
Albert Bachmann wurde nach der Schilling-Affäre vorzeitig aus der Armee entlassen. Er lebte in Irland. Wenn er nicht gescheitert wäre, wie hätte sich das wohl ausgewirkt? Zum Beispiel, wie stark war er antidemokratisch?
Das kann ich nicht beurteilen. Ich habe nicht das Gefühl, dass Bachmann antidemokratisch war. Auch die ganze Organisation P26.
Der Geheimarmee.
Oder der Widerstandsorganisation, die hat man etwas verteufelt. Das waren eigentlich Demokraten in der Mehrheit. Nicht, will ich mal sagen, ich kann nicht für alle sprechen, aber Bachmann jetzt als Antidemokrat oder fast noch als Putschist dann als potenziellen zu sehen, das wäre völlig verfehlt.
Es gibt Historiker, die sagen, Bundesrat Knegi hätte ihn quasi als Bauernopfer den Linken geschenkt, eben weil die so vehement protestiert hätten gegen Albert Bachmann und seine Machenschaften. Stimmt das?
Ich kann für Bundesrat Knegi hier auch nicht mehr sprechen. Man könnte sich das vorstellen, dass es damals einfach war, diesen Mann auch des Zivilverteidigungsbüchleins, das ja auf dem Bundesplatz verbrannt wurde, zu opfern. Man hat ja dann auch später, hat man sich leicht getrennt von Leuten, die für die Widerstandsorganisation P26 eintraten. Vielleicht auf eine sehr einfache Art sich dieser Leute dann entledigt oder sich von ihnen distanziert.
Sie haben am Anfang gesagt, er hat Leute begeistern können, aber unter dem Strich dann doch nicht so viel erreicht. Also eine magere Bilanz am Schluss.
Das kann man sagen. Man hat Mühe, wirklich die Leistungen, die bleibenden Leistungen Oberst Albert Bachmanns zu bilanzieren. Wenn er nicht entlassen worden wäre, wenn die ganze Affäre nicht ins Rollen gekommen wäre, vielleicht hätte er dann mehr Resultate bewirkt, die dann aber auch nach dem strategischen Wandel, nach dem Zerfall auch der Sowjetunion eigentlich gegenstandslos geworden sind, nicht?
Eine ferne Zeit, das waren Einschätzungen des Militärexperten Bruno Lezzi. Vor 6 Wochen bebte in Japan die Erde. Danach kam der Tsunami, schließlich Fukushima. Seit 6 Wochen bebt weltweit das Fundament der Energiepolitik. Läuft die Diskussion darüber, ob Atomkraft wirklich Sinn macht, ob wir sie verantworten können. Am intensivsten ist die Debatte darüber in Deutschland. Ausgerechnet. Dabei hatte dort die rot-grüne Regierung schon vor Jahren den Ausstieg aus der Kernenergie fest beschlossen. Doch nun versetzt Fukushima die Parteien und ihre Überzeugungen wieder in heftiges Wanken. Kasper Selk aus Berlin.
Deutschland steigt bis 2020 aus der Atomenergie aus. Dieser Beschluss fiel vor 10 Jahren. Die rot-grüne Regierung Schröder-Fischer hatte ihn gefällt. Deutschland steigt aus der Atomenergie aus, aber langsamer. Diesen Beschluss hat die schwarz-gelbe Regierung Merkel-Westerwelle vergangenen Herbst gefällt und sie löste damit einen heftigen Streit aus. Die Atomenergie sei eine Brückentechnologie, sagte Merkel damals, eine Technologie, welche mit viel Strom und großen Gewinnen den Übergang ins Zeitalter der erneuerbaren Energien absichern und mitfinanzieren solle. Und dann kam Fukushima.
Wenn schon in einem Land wie Japan mit sehr hohen Sicherheitsanforderungen und hohen Sicherheitsstandards nukleare Folgen eines Erdbebens und einer Flutwelle augenscheinlich nicht verhindert werden können, dann kann die ganze Welt, dann kann auch Europa, dann kann auch ein Land wie Deutschland mit ebenfalls hohen Sicherheitsanforderungen und Sicherheitsstandards nicht einfach zur Tagesordnung übergehen.
Das sagte eine sichtlich erschütterte Bundeskanzlerin Merkel am 2. Tag nach Fukushima. Sie ließ 7 Atommeiler alter Bauart vorläufig abschalten. Moratorium, erst überlegen und dann entscheiden, wie es weitergeht. Wenige Tage danach machte die Koalitionspartnerin FDP dieses Moratorium faktisch zum Definitivum. Generalsekretär Lindner ließ verlauten, dass man nicht davon ausgehen könne, dass diese 7 Meiler wieder ans Netz gehen würden. Das war wohlverstanden die Partei, die FDP, deren Wirtschaftsminister Brüderle 6 Monate zuvor mit aller Macht die Verlängerung der Atomkraft durchgesetzt hatte. Mit Lindners Forderung, die 7 sollen nicht mehr ans Netz, waren die Gelben nun plötzlich grüner als die Grünen und die Roten vor 10 Jahren. Und damit war Merkels Option, alte Meiler nach dem Moratorium noch für einige Zeit wieder einzuschalten, praktisch vom Tisch. Was nicht etwa einen Aufschrei des konservativen Flügels der CDU-CSU zur Folge hatte, sondern einen Wettbewerb zum Thema, wer ist noch grüner? CSU-Chef Horst Seehofer, bisher erbitterter Verteidiger alter Atommeiler, beispielsweise von Isar 1 in Bayern, übernahm schlicht die Position der Grünen, die er bis dahin heftig bekämpft hatte.
In ISA 1 dürfen wir jetzt, was die Flugzeugabstürze betrifft, nicht nur nach Wahrscheinlichkeiten gehen, sondern von der Möglichkeit ausgehen eines Flugzeugabsturzes oder Anschlages. Und alles, was möglich ist, muss ausgeschlossen werden.
Das ist, etwas verklausuliert, eine Kehrtwende von 180 Grad. Motto: alte AKWs vom Netz, volle Kraft auf Erneuerbare, speziell auf Windkraft. Dafür jetzt auch neue Hochspannungsleitungen, um die Windkraft vom windigen Norden in den stark industrialisierten Süden zu bringen. Die schnellstmögliche Energiewende. Die kommt von rechts jetzt so plötzlich und so heftig, dass es der SPD, halb links, ganz mulmig wird. Sie wird jetzt plötzlich zur Mahnerin vor zu wilden, zu grünen Ideen. Parteichef Sigmar Gabriel mahnt zur Ruhe.
Wir diskutieren über tausende Kilometer notwendiger Netzausbau, ohne vorher entschieden zu haben, wie eigentlich die Versorgungsstruktur in Zukunft aussehen wird.
Gabriel markiert den Schützer der Wirtschaft. Die SPD klingt heute ähnlich wie die CDU vor 6 Monaten. Aber alle klingen sie bei alledem wie die Grünen seit 30 Jahren. Ein Kommentator bemerkte kürzlich, es gebe in Deutschland seit neuestem gar keine Parteien mehr. Es gebe einfach eine einzige große grüne Mitte, sonst nichts. Und unter all diesen grünen Parteien reiben sich die Grünen vorderhand die Hände. Sie sind das Original, sie profitieren am meisten von dieser Entwicklung. Noch. Denn die schwierigen Fragen kommen alle erst. Welche Erneuerbaren, zu welchem Preis? Für die Konsumenten, aber auch für die Umwelt und für die Industrie, die sich natürlich auf die Laufzeitverlängerung eingestellt hat. Die Energiekonzerne drohen jetzt mit Schadenersatzklagen für entgehende Gewinne. Das werden wir mit gesetzlichen Regelungen verhindern müssen, sagen alle Parteien. Ob das in 2 Monaten auch noch so sein wird, ist die große Frage. Dann nämlich, wenn der Fukushima-Schock weiter abgeklungen ist und diejenigen wieder mehr zu Wort kommen, welche noch immer keine Angst vor der Atomkraft haben, denn die gibt es noch immer. Etwas versteckt hinter den stark elektrisierten Parteiführungen.
Kasper Selk aus Berlin. Eine Streitschrift muss knapp sein. Der neue Essay von Hans Magnus Enzensberger umfasst 70 Seiten und er heißt «Sanftes Monster Brüssel oder die Entmündigung Europas». Das Werk des renommierten deutschen Schriftstellers und Essayisten passt gut in die Diskussionen um Portugal und Griechenland, wo wieder Darlehenszahlungen auf Deutschland zukommen, und es hat offenbar Bestsellerqualitäten. Kaum auf den Markt gekommen, liegt bereits die 4. Auflage vor. Unser Korrespondent in Brüssel kann den Erfolg verstehen, er hält ihn aber für unverdient. Ostbruder.
Am Ende steht so etwas wie Zuversicht. Die Umerziehung von 500 Millionen Menschen sei eine herkulische Aufgabe, schreibt Enzensberger, an der sich schon ganz andere Regimes als die EU verhoben hätten. Und noch seien alle Imperien der Geschichte zuletzt an Überdehnung und inneren Widersprüchen gescheitert. Da könnte er doch eigentlich gelassen auf ihr Scheitern warten. Stattdessen geht er mit grobem Geschütz auf die EU los. Sie sei, Zitat, der bisher kühnste Versuch, eine so ureuropäische Erfindung wie die Demokratie hinter sich zu lassen. Ihre Rhetorik gleiche der der kommunistischen Partei der Sowjetunion. Die EU leide unter ungebremstem territorialem Erweiterungsdrang und fröne einem Hang zu Bevormundung und Kontrolle. Enzensberger legt Beweise vor, etwa die abgeschaffte Verordnung, wonach eine Gurke der Handelsklasse extra pro 10 cm Länge höchstens 10 mm Krümmung aufweisen darf. Eine Verordnung, die, der Teufel weiß warum, vor 20 Jahren zum Symbol des bürokratischen Wahnsinns von Brüssel wurde. Dabei hatte eine UNO-Kommission die Verordnung vorgeschlagen und der Gemüsehandel hatte sie sich gewünscht. Doch das erwähnt Enzensberger so wenig wie die Tatsache, dass die Verordnung weiterlebt. Statt einer EU-Gurkenverordnung gibt es jetzt mehrere nationale in den Mitgliedstaaten. Egal, die Anekdote gefällt, besonders wenn ein Sprachvirtuose wie er sie erzählt. Denn in seinen Worten verbietet die EU nicht einfach die stromfressenden Glühbirnen, sondern sie schreibt allen Europäern vor, wie sie ihre privaten Räume zu beleuchten hätten. Keine Frage. Seine Rhetorik ist dem Juristendeutsch der EU-Beamten weit überlegen. Elegant behauptet er, das Demokratiedefizit der EU sei nichts weiter als ein vornehmer Ausdruck für die politische Entmündigung der Bürger und drückt sich zugleich um eine Analyse der beweglichen Machtbalance zwischen EU-Parlament, EU-Kommission und den Hauptstädten Europas. Denn letztere und insbesondere Berlin setzen seit einigen Jahren alles daran, den Einfluss der EU-Kommission klein zu halten. Und sie inszenieren ihre Reisen nach Brüssel für die heimischen Medien als Siegeszüge. Auch wenn sie den Euro damit schwächen und damit wohl die EU als Ganzes. Der Anlass wäre also durchaus gegeben, über die EU, ihr Demokratiedefizit und ihre Machtstrukturen nachzudenken. Aber auch zur Euro-Schuldenkrise findet man hier nur verächtliche Bonmots über Milliarden, Märkte und Solidarität. In der Attitüde eines unabhängigen Geistes verbreitet dieser Essay neue Stammtischsorgen und alte EU-Klischees. Dass es dafür einen Markt gibt in Deutschland, wo derzeit viele glauben, der Euro werde sie in den Ruin treiben, liegt auf der Hand. Doch zugleich steckt die EU in einer bedrohlichen Krise und Enzensberger rät dem sanften Monster zu einer Schrumpfkur. Nie war das Geschäft mit diesem Ressentiment gefährlicher als jetzt.
Urs Bruderer. Es ist 18:36 Uhr. Der prominente chinesische Künstler Ai Weiwei bleibt verschwunden. Anfang April, vor mehr als 2 Wochen, wurde er am Pekinger Flughafen festgenommen. Die Verhaftung Ai Weiweis hat internationale Proteste ausgelöst. Gegen 100.000 Menschen unterzeichneten bereits eine Petition, die das New Yorker Guggenheim-Museum initiiert hatte. Die Verhaftung ist der vorläufige Höhepunkt einer umfassenden Kampagne der chinesischen Behörden gegen Bürgerrechtler, Anwälte, Künstler und Aktivisten. Aus Peking, ARD-Korrespondentin Ruth Kirschner.
Die Listen werden immer länger. Seit Februar haben die chinesischen Behörden über 50 Regimekritiker einfach verschwinden lassen oder verhaftet. Darunter den prominenten Rechtsdozenten und Anwalt Teng Biao, die behinderte Aktivistin Ni Yulan und Ai Weiwei. Die Familie des Künstlers ist zunehmend verzweifelt. Wir haben keinerlei Nachrichten von ihm, sagt Gao Ge, die Schwester von Ai Weiwei. Erst haben wir ja noch gedacht, es wäre das Beste, sich still zu verhalten und den Staat machen zu lassen. Aber jetzt merken wir, dass man Stellung beziehen muss. Begonnen hatte die jüngste Verhaftungswelle im Februar nach anonymen Aufrufen im Internet zu Jasmin-Protesten nach arabischem Vorbild. Doch auch schon davor hatte es Verhaftungen, Hausarrest, mehr Kontrolle gegeben. So fehlt etwa von dem Anwalt Gao Zhisheng oder vom inhaftierten Friedensnobelpreisträger Liu Xiaobo schon seit Monaten jedes Lebenszeichen, wie auch von Lius unter Hausarrest stehender Frau. Für Nicolas Béclin von Human Rights Watch geht es daher bei der jüngsten Repressionswelle um deutlich mehr als um die Verhinderung von Protesten oder um eine temporäre Verschärfung der Zensur. Es ist der Versuch, die zivilgesellschaftlichen Fortschritte der letzten 10 oder 20 Jahre zurückzunehmen und die Freiräume wieder zu schließen, die sich gerade auch im Internet in China entwickelt haben. Dass der chinesische Staat nicht zimperlich umgeht mit seinen Kritikern, zeigt nicht nur die 11-jährige Haftstrafe für Liu Xiaobo wegen Untergrabung der Staatsgewalt. Erst im März war ein weiterer Dissident, Liu Xianbin, zu 10 Jahren Haft verurteilt worden, ebenfalls wegen des Vorwurfs der Untergrabung der Staatsgewalt. Im ostchinesischen Wuhan läuft derzeit der Prozess gegen den Bürgerrechtler Li Tie wegen genau desselben Vorwurfs. Auch ihm drohen 10 Jahre Haft. Nach Angaben einer Hongkonger Menschenrechtsgruppe wurden seit Februar außerdem 3 Aktivisten wegen der Aufrufe zu Jasmin-Protesten ins Arbeitslager gesteckt. Dafür ist in China nicht einmal ein richterlicher Beschluss notwendig. Wenn die Regierung mit den harten Strafen beabsichtigt, andere einzuschüchtern, dann geht diese Strategie derzeit auf. Aktivisten und Bürgerrechtler, die sich noch vor einigen Monaten relativ offen in Interviews äußerten, sind mittlerweile deutlich vorsichtiger geworden. Zumal die Verhaftung von Ai Weiwei für viele ein echter Schock war. Wenn jemand wie er, der internationales Ansehen genießt, nicht mehr sicher ist, dann ist es keiner mehr, sagt die Dokumentarfilmerin Ai Xiaoming. Seine Aktionen repräsentieren Werte, Ideale von Menschenrechten und Gerechtigkeit. Wenn diese Ideale zerstört werden, verlieren die Menschen die Hoffnung. Der Verlust für dieses Land ist viel größer. Es geht um viel mehr als um Ai Weiwei.
Ein Beitrag von Ruth Kirchner. Niemand weiß also im Moment, wo Ai Weiwei ist. Dessen ungeachtet wurde der chinesische Künstler gestern offiziell zum Gastprofessor an die Universität der Künste in Berlin erkoren. Wann und ob er sein neues Lehramt überhaupt annehmen kann, steht in den Sternen. Man hoffe in Kürze, sagte der UdK-Präsident. Ai Weiwei hat sich in Deutschland spätestens seit der letzten Documenta in Kassel einen Namen gemacht, als er zusammen mit 1000 Chinesen verschiedene Installationen zeigte. Deshalb sind die Solidaritätsbekundungen für ihn jetzt besonders zahlreich. Auch Tilman Spengler macht dabei mit. Er ist Sinologe, Autor und hat China verschiedentlich als Mitglied offizieller Delegationen besucht. Ich habe ihn gefragt, ob solche Aktionen Ai Weiwei und anderen Dissidenten tatsächlich helfen.
Sie helfen ihnen sicherlich insofern, als sie nicht so allein gelassen werden, wie sie durch die Mitglieder des Staatssicherheitsdienstes der Volksrepublik China gelassen werden. Also insofern, das teilt sich denen ganz gewiss auf die eine oder andere Weise mit. Und sie helfen ihnen auch dadurch, dass, sagen wir, international oder weltweit ein Klima erzeugt wird, wo man sagt, dass man Künstler vielleicht besser nicht ins Gefängnis steckt.
Stichwort Repression, die zugenommen hat. Ist das wirklich die chinesische Reaktion auf die arabischen Revolutionen?
Da gibt es geteilte Meinungen zu. Meiner Auffassung nach hat das Ganze schon etwas früher angefangen. Also es hat schon angefangen, bevor Herr Mubarak gestürzt ist in Kairo damals. Wenn Sie an Liu Xiaobo, an den Friedensnobelpreisträger denken, gegen den haben die Repressionen schon sehr viel früher angefangen. Aber es ist durchaus möglich, dass das, was in Nordafrika passiert ist, dass das ein wenig die ganze Geschichte beschleunigt hat oder verstärkt hat.
Ai Weiwei ist jene Figur, die im Westen am bekanntesten ist. Will die chinesische Regierung mit seiner Festnahme indirekt weniger prominente Kritiker einschüchtern?
Das ist sicherlich so, dass man eine Art von, das ist ein bisschen ungewöhnlich, ehrlich gesagt. Hat man früher gesagt, man tötet die Taube, um das Pferd zu warnen. Diesmal hat man gleich zum Pferd gegriffen. Aber es ist qua pour encourager les autres, ist die Parole hier.
Ai Weiwei ist ein international renommierter Künstler. Wie weit gilt er denn in China selbst, also außerhalb der Hauptstadt, als Symbol des Widerstands?
Ich glaube, das sollte man nicht so wahnsinnig überschätzen. Der durchschnittliche Chinese hat mit aller Betrübnis gesagt, andere Sorgen als das Schicksal eines Künstlers.
Sie haben letztes Jahr eine Laudatio auf den Friedensnobelpreisträger Liu Xiaobo gehalten. Als Retourkutsche durften Sie kürzlich nicht zur Eröffnung der deutschen Ausstellung zur Kunst der Aufklärung nach Peking reisen. Sind Sie selbst jetzt eine Persona non grata?
Ja, ich bin eine Persona non grata, jedenfalls was die zuständigen Stellen im Außenministerium angeht. Ob ich eine Persona non grata für das ganze China bin, das mich, glaube ich, nicht so wahnsinnig kennt, weiß ich nicht. Aber im diplomatischen Sprachgebrauch gelte ich als solche.
Ai Weiwei sei ein Lakai des Westens, verbreitet die chinesische Regierung gerne. Er habe Wirtschaftsverbrechen begangen, hieß es jetzt bei seiner Festnahme. Was verspricht man sich von dieser gezielten Rufmordkampagne?
Ich glaube, die Botschaft ist ganz einfach, dass mit im Augenblick anstehen ist ja ein Wechsel der Regierungspersönlichkeiten wie Hu Jintao und Xiaobo, dass hier vorexerziert werden soll, dass zunächst einmal Ruhe im Land herrschen soll, jedenfalls Ruhe an der intellektuellen Front.
Also das heißt, es ist quasi eine Vorbereitung auf die nächste Führung?
So könnte man es deuten, wenn nicht die künftige Führung sich gleich vorausbedingt hat, dass man gleich mal so klare Verhältnisse schafft, dass nicht sie erst mit der Schmutzarbeit anfangen sollte.
Wandel durch Handel hieß es ja lange. Das galt auch ein bisschen für die Kunst. Also man wollte eigentlich mehr den Austausch als die moralische Keule schwingen. Gilt das eigentlich auch jetzt noch oder müsste nicht zum Beispiel Deutschland seine Ausstellung in China schließen?
Ja, das hielt ich für ein ganz törichtes Verfahren. Also das wäre so ein bisschen so, wenn Sie nun ernsthafterweise daran glauben, dass Kunst eine aufklärerische Funktion hat. Das kann man glauben, das kann man ja auch bezweifeln, aber wenn Sie das glauben, dann wäre das etwa so geistreich, als wären Sie überzeugter Christ, für jeden erschlagenen Missionar den Export von Bibeln verbieten.
Es gibt verschiedene Aktionen, Solidaritätsbekundungen. Was müssten denn die westlichen Regierungen tun, Ihrer Meinung nach, um diese Verhaftungswellen zu stoppen?
Ich glaube, an erster Stelle wären sie gut beraten, wenn sie sich nicht für allzu mächtig erachteten. Ich glaube, dass nicht nur die chinesische Führung, sondern auch sehr viele Leute, die Sympathien für die chinesische Führung haben, innerhalb dieses Landes sehr empört darauf reagieren, wenn das Ausland, also wenn der sogenannte Westen sagt, dieses und jenes gefällt uns nicht. Wir müssen uns auch ein klein wenig vor Augen halten, dass unsere eigene Legitimation, anderen Leuten Menschenrechtsverletzungen vorzuwerfen, nicht die beste ist. Wir haben auch in dieser Beziehung nicht so richtig die allerweißeste aller Westen. Das müssen wir jederzeit, glaube ich, in Betracht ziehen, wenn wir solche Unternehmungen starten.
Das war Tilman Spengler. Er ist Sinologe, Autor und China-Kenner. Sie hörten das Echo der Zeit. Verantwortlich war Marcel Jecke, für die Nachrichten Christian Moser, am Mikrofon Ursula Hürzeler.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.